Wie entwickeln Kinder einen positiven Selbstwert? Das ist das Thema dieser Podcast-Folge. Wir sprechen darüber, was einen positiven Selbstwert eigentlich ausmacht, was das Selbstbild damit zu tun hat und vor allem, was du tun kannst, damit Kinder ein positives Selbstbild und einen positiven Selbstwert entwickeln. Wir sind Julia Bauschke und Sabine Hanstein, zwei der Autorinnen des Förderprogramms Piratenreise. Wir sind überzeugt davon, dass eine gute Vorbereitung auf die Schule nicht am Tisch und auf dem Papier stattfinden, sondern an der natürlichen Neugier der Kinder und ihrer Spiel- und Bewegungsfreude ansetzen sollte. In unserem Podcast dreht sich darum alles um ein bewegtes Lernen. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Piratenreise Podcast. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal das Thema Selbstwert ins Zentrum rücken. Denn wir erleben ganz oft bei Elternabenden, wenn wir die Frage stellen, was Kinder so benötigen für den Übergang in die Schule oder auch fürs Leben überhaupt, dass Eltern dann antworten, Selbstvertrauen. Und wenn wir dann die Eltern bitten, das mal ein bisschen genauer zu beschreiben, was sie denn eigentlich konkret damit meinen und ja, wodurch sich das Selbstvertrauen denn so zeigen würde, dann antworten sie meist so Dinge wie, naja, dass ihr Kind ihm Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat, dass es sich den Herausforderungen, die ihm in der Schule und im Leben begegnen, eben zuversichtlich und selbstbewusst stellt, also nicht zum Beispiel schnell aufgibt, auch wenn es mal schwierig wird, dass es mit anderen Kindern im sozialen Miteinander kompetent sich verhält, also seine Bedürfnisse und Standpunkte zum Beispiel selbst vertreten kann, Konflikte friedlich löst und so weiter, sich auch in andere hineinversetzen kann und etwas, was auch oft gesagt wird, dass es sich nicht so leicht verunsichern lässt, wenn zum Beispiel mal Kritik geäußert wird, ja, dass es an sich glaubt und auch bei Misserfolgen oder Rückschlägen eben nicht gleich aus der Bahn geworfen wird. Also so eine gewisse Fehlertoleranz und Frustrationstoleranz auch hat. Und wenn man sich das eben alles mal so ein bisschen genauer anschaut und die Beispiele der Eltern dann mal versucht, mit so ein paar anderen Begriffen nochmal wiederzugeben, dann wird eigentlich ganz schnell deutlich, dass es den Eltern eigentlich nicht nur um Selbstvertrauen geht, sondern dass die Eltern ihrem Kind eigentlich auch noch was anderes wünschen, das eng verbunden ist mit Selbstvertrauen und das sich dann eben mit Begriffen wie Resilienz und eben ganz besonders mit dem Begriff Selbstwert beschreiben lässt. Und über das Thema Resilienz haben wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Da gab es mal ein Expertin-Interview mit Melanie Barbs, dass wir die hier auch nochmal ganz warm ans Herz legen können. Heute wollen wir uns aber mal mit dem Thema Selbstwert beschäftigen, denn ein positiver Selbstwert ist eben die entscheidende Grundlage dafür, dass Kinder Resilienz und eben auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entwickeln können. Ja, aber wie kommen die Kinder jetzt eigentlich zu diesem positiven Selbstwert? Werden sie damit irgendwie geboren? Ja, wird er anerzogen oder entwickelt sich eben der Selbstwert durch Erfahrungen, die das Kind macht? Oder ja, haben die Eltern Einfluss drauf? Oder ganz besonders natürlich wir als pädagogische Fachkräfte. Wie also entwickeln Kinder einen positiven Selbstwert? Das ist das Thema dieser Podcast-Folge. Und wir dachten, wir steigen jetzt erstmal damit ein, was genau ein Selbstwert oder Selbstwertgefühl eigentlich ist und schauen uns dann genauer an, wie sich das so entwickelt. Julia, lass uns doch mal sammeln. Wie würdest du denn das Wort Selbstwert für dich so definieren? Was macht denn einen Selbstwert oder auch einen positiven Selbstwert für dich eigentlich aus?
Ja, also ich habe extra vorher nicht gegoogelt und die offizielle Definition rausgesucht, sondern ich schaue mir jetzt einfach das Wort an sich an, weil ich meine, in der deutschen Sprache haben wir es ja oft eigentlich vor der Nase, was es bedeutet, ne? Und ich finde, das muss man ja einfach mal herangehen. Ich finde eh mit diesen ganzen Selbstwörtern, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstständigkeit, da steht ja eigentlich immer schon ganz, ganz viel drin. Und ich glaube, wir werfen oft die Wörter so durcheinander. Und der Vorteil in der deutschen Sprache ist ja einfach, dass es eigentlich, also dass wir ja so viel über Sprache einfach ausdrücken können. Und wenn ich mir jetzt das Wort angucke, Selbstwert, ne, also da steckt Wert drin und selbst, also was habe ich für einen Wert? Also wie denke ich über mich, welchen Wert ich habe? Da habe ich sofort die Gedanken wie, dass ich über mich denke, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin wertvoll, ich bin ein guter Mensch, ich bin liebevoll, ich bin. Also diese ganzen Ich-Bin-Sätze, so, die würden mir so einfallen, ne? Also welchen Wert habe ich? Und so dieses Liebevolle, das habe ich, glaube ich, vor allem damit verbunden. Also wie, ja, welchen Wert schreibe ich mir selbst zu? Und ich glaube, dass ich den, also weil du eben sagtest oder so als Eingang in dem, noch so beschrieben hattest, kommen wir damit auf die Welt oder nicht? Ich glaube, wenn man dann so eine spirituelle Geschichte reingeht, dann kommt man wahrscheinlich, ja, wir kommen mit etwas auf die Welt, wir kommen mit ganz viel Liebe auf die Welt, aber es lässt sich aus meiner Erfahrung heraus auf jeden Fall auch beeinflussen durch die äußeren, einfach durch das äußere Umfeld, wie ich über mich denke, und welchen Wert ich mir selbst zuschreibe. Also ein Kind mit
Genau.
einem niedrigen Selbstwertgefühl, ja, zum Beispiel, was für ein Kind denke ich da? Das ist ein Kind, was sich Dinge nicht zutraut, was oft sagt, ich kann das nicht oder ich bin dumm oder so, ja. Also so eine Sätze stelle ich mir bei einem Kind vor, was einen niedrigen Selbstwert hat, und bei einem Kind, was ein sehr hohes Selbstwertgefühl hat, das würde eben sagen, ja, ich bin stark, ich schaffe das, ich kann das, ich bleib dran. So würde ich das übersetzen.
Ja, finde ich, hast du super gemacht. Also im Grunde auf den Punkt gebracht, ist einfach Selbstwert ein Gefühl, wertvoll zu sein. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Bedingungen. Also es ist nicht daran geknüpft, was ich leiste oder wie konkret ich bin, sondern ich bin einfach wertvoll, weil ich bin, für mein So-Sein. Ja, also es ist sozusagen nicht so, dass ich etwas dafür erstmal leisten muss. Es hat also nichts damit zu tun, welche Eigenschaften oder Leistungen ich bringe. Also ich finde, ein bisschen passt auch der Begriff Würde dazu. Ja, also der geht für mich auch so in eine Richtung. Ne? Jeder Mensch hat eine Würde für sein So-Sein. Das ist ja sogar im Grundgesetz verankert. Und ich finde es so wichtig, diesen Punkt, ja, dass wir einen Wert haben, eine Würde, unabhängig von unserem Alter, unserem Geschlecht, unserer körperlichen Verfassung oder Leistungsfähigkeit, ne? Und das trifft natürlich genauso auch auf Kinder zu. Übrigens hat ja Jesper Juhl auch diesen Begriff der Gleichwürdigkeit geprägt. Und das geht für mich eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung wie der Selbstwert, ne? Wir sind was wert, einfach weil wir sind. Und Kinder sind selbstverständlich eben genauso wertvoll wie Erwachsene, ja, einfach für ihr So-Sein. Und du hast gerade auch schon gesagt, ne, dass das so, ich weiß nicht mehr, ob du jetzt das Wort Bild, so wie ich mich sehe oder irgendwas in der Art hast du gerade formuliert, das für mich genau da rein gehört. Ne? Also Selbstwert basiert natürlich auch darauf, wie ich mich sehe. Und insofern könnte man schon sagen, dass der Selbstwert eben nicht angeboren ist, weil er eben auch daran geknüpft ist, was für ein Bild ich mir von mir selber mache. Ne? Also das Bild, das wir von uns haben, eben mit all den Eigenschaften und Fähigkeiten. Und das bedeutet eben auch zum Beispiel, wenn der Selbstwert dann gut ist, aufgrund eines guten Bildes, das ich selber habe, dass ich eben, wie du gerade beschrieben hast, du ja eben auch selbstbewusst sagen kann, ich bin stark oder ich kann das oder ich lasse mich hier nicht aus der Bahn werfen, wenn was schief läuft. Und eine der Autorinnen, die ich gefunden habe, als ich nochmal so ein bisschen geguckt habe, was gibt es denn so eigentlich für Literatur zum Thema Selbstwert? Vera Rosenauer heißt sie, die hat ein Buch geschrieben, Kinder stark machen, was dem Selbstwert gut tut. Die hat dann zum Beispiel auch beschrieben, dass ein positiver Selbstwert zum Beispiel auch bedeutet, dass man es nicht nötig hat, sich über andere zu erheben oder sich auf Kosten von anderen quasi den eigenen Wert zu beweisen, dass man eben auch mit Kritik umgehen kann oder auch mal mit auch Angriffen klarkommt, ne? Weil es passiert ja auch manchmal, dass man nicht nur konstruktive Kritik erntet, sondern vielleicht auch mal, ja, in Anführungszeichen Angriffe, und dass ja ein positiver Selbstwert dafür sorgt, dass wir damit eben auch klarkommen, ja. Und spannend finde ich nochmal, wie sie das dann formuliert hat. Sie hat nämlich gesagt, der Selbstwert ist sozusagen sowas wie unser mentales Fundament für ein gutes Leben, ne? Und das finde ich eigentlich ganz, ja, finde ich irgendwie ganz treffend, ne? Weil mit einem niedrigen Selbstwert ist es natürlich viel schwieriger, die Herausforderungen, die uns so im Leben begegnen, zu meistern. Denn wie wir Dinge meistern, hat oft damit zu tun, was wir glauben, ob wir das schaffen können, ne? Also das kennt man vielleicht selber, wenn man irgendwie denkt, ich kann etwas sowieso nicht, ja, dann gehe ich da auch mit dieser Erwartungshaltung möglicherweise zu scheitern ran und bin nicht so zuversichtlich. Und das wirkt sich auf meine Leistung dann tatsächlich oft aus, ne? Also es gibt ja so spannende Studien, wie wenn zum Beispiel, habe ich mal, das ist jetzt völlig anderes Thema, aber wenn Frauen zum Beispiel ihr Geschlecht angeben müssen bei einem, es gab mal so einen Test bei Matheaufgaben, man Frauen untersucht, die oft mal ein schlechtes Bild auf sich haben in Bezug auf Mathe, wenn die ihr Geschlecht angeben mussten, bei diesem Test waren die Ergebnisse schlechter als Frauen, die ihr Geschlecht nicht angeben mussten.
Ja,
Also,
Wahnsinn.
ne, was ich damit sagen will, ist, dass der Selbstwert hat auch so eine Verknüpfung zu so Glaubenssätzen, die wir über uns haben, ne? Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Insofern ist eben das wirklich ein Fundament und insofern ist auch ein positiver Selbstwert total wichtig und eben ein positives Selbstbild.
Ja, aber da würde ich total gerne gleich einhaken. Ich habe dir ja
Ja.
schon angekündigt, Sabine, dass ich hier eine
Ja.
kleine Überraschung noch vorbereitet habe für unsere Folge, weil das so passend ist, und es passt jetzt gerade jetzt schon an unserem Eingangs, also gleich an unser Eingangsgespräch. Vielleicht erinnerst du dich, Sabine, du hast mir mal vor vielen Jahren zum Geburtstag ein Buch geschenkt von einem argentinischen Autor, Jorge, ich weiß nicht, wie der Nachname ausgesprochen wird, Bucay, glaube ich.
Georges Bucay, glaube ich,
Ja,
ne?
aber
Georges Bucay.
Jorge wird
Kann
es,
sein,
glaube ich,
dass
auf
das
Spanisch
Jorge ausgesprochen
ausgesprochen,
wird.
aber auf
Das
Englisch wird es wahrscheinlich George oder sowas ausgesprochen. Genau,
genau.
also Jorge.
Genau, ich sage immer Georges Bucay, ja. Ich weiß schon, ich schenke dir eine Geschichte, meinst
Komm,
du?
ich erzähle dir eine
Ich erzähl
Geschichte,
dir eine
genau.
Geschichte, so heißt es.
Ja,
Genau,
und da
ja,
ist
ich
doch
liebe es.
vorne, du weißt bestimmt noch, was vorne auf dem Cover drauf ist,
Ja.
oder? Das ist der Elefant, ein großer Elefant, ein Zirkuselefant. Und ich fand diese Geschichte, die ist mir
Ja.
sofort eingefallen, als ich an unsere Podcast-Folge gedacht habe. Ich dachte, die passt hier so schön rein. Ich würde die gerne ganz kurz erzählen.
Ja, erzähl
Es geht
die
nämlich
mal.
darum, dass ein Junge in den Zirkus geht und sich ganz doll schon auf die Zirkustiere freut, aber vor allem auf den Elefanten, weil ihn der immer so beeindruckt. Das ist ein großer, starker, kräftiger Elefant, der eben auch Kunststücke vorführt. Und der Junge sitzt in diesem Zirkus und sieht, was der alles macht und wie der auf einem Bein balanciert und so, ist ganz beeindruckt. Und geht danach dann aus dem Zirkus raus und sieht, wie dieser riesengroße, starke, mächtige Elefant angekettet ist an so einem kleinen Mini-Holzpfahl. Ja, und da ist sicherlich auch eine Kette noch dran, ja, aber eigentlich ist es so ein kleiner, wie ein Zahnstocher gefühlt, ja, im Verhältnis zu diesem riesengroßen Elefanten. Und dieser Junge fragt sich, wie kann das sein, dass dieser große, mächtige Elefant nicht einfach wegläuft, nicht einfach wegrennt. Der will doch bestimmt in Freiheit leben, so, ne? Also warum löst er sich nicht von den Ketten? Das müsste der doch locker schaffen. Und er kriegt aber keine zufriedenstellenden Antworten von den Erwachsenen, bis er dann älter wird und irgendwann auf, ja, ähnliche Menschen trifft, die sich ähnliche Fragen gestellt haben und dann auf die Antwort kommt. Und das würde ich gerne ganz kurz zitieren aus dem Buch. Die Antwort lautet dann: Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet ist. Das heißt, also er stellt sich dann so vor als Kind, ja, okay, wenn der als Baby-Elefant zu diesem Zirkus gekommen ist und eigentlich ganz verängstigt war, dann wird er das am Anfang noch versucht haben, dort sich wegzureißen. Aber als er noch so klein war und noch nicht so stark, hatte der eben noch nicht die Kraft, sich von diesem Pfahl wegzureißen. Da war es nämlich kein Zahnstocher mehr im Verhältnis, sondern eben doch echt noch ein ganz schöner Holzpfahl. Und er versucht es und versucht es, aber er schafft es jedes Mal nicht. Und irgendwann kommt er halt an den Punkt, dass er aufgibt und sich denkt, ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht, ich kann das nicht schaffen. Und dann, ja, erwachsen wird, immer stärker wird, aber immer noch diesen Glaubenssatz in sich trägt, ich kann das nicht, und es aufgibt und eben nicht mehr versucht zu fliehen und sich eigentlich seinem Schicksal so hingibt. Und das finde ich so eine schöne Geschichte, weil es einfach zeigt, was heißt schön? Also es ist natürlich traurig, aber einfach zeigt, wie viel wir schon in frühester Kindheit den Kindern auch mitgeben können und wie wichtig es ist, eben auch zu schauen, was denken die Kinder über sich. Also da auch wirklich zuzuhören, wirklich zuzuhören, was sagen die über sich, was denken die über sich, um dann sie an die Hand zu nehmen und eben mit den Kindern ein gesundes Selbstwertgefühl und ein ge gesundes Selbstvertrauen auch aufzubauen und zu schauen, wo kommen denn diese Sätze her? Ja, also wenn sie sowas sagen wie ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder ich bin zu irgendwas Negatives, dick, zu hässlich, zu was auch immer. Ja, eine sehr schöne Geschichte,
Oh,
kann ich sehr
schön.
empfehlen, dieses Buch. Ich erzähle dir eine Geschichte. Da
Ja,
sind ganz, ganz
ich
viele
danke
schöne.
dir ganz doll, Julia, dass du es mitgebracht hast. Hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können, weil die passt einfach wunderbar. Ich habe dieses Buch auch schon ganz oft verschenkt. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte, ist, glaube ich, der genaue
Ja,
Titel, wenn ich mich
genau.
nicht irre. Ich habe sie auch im Regal und wie gesagt schon oft verschenkt. Und diese Geschichte ist gleich die erste. Und ich finde, sie fasst das wirklich ganz wunderbar ins Bild, was du gerade beschrieben hast, dass wir eben oftmals eine Vorstellung von uns haben, die vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Ja? Also wir haben uns ein Bild von uns gemacht und denken, dass wir etwas Bestimmtes gar nicht können. Und dabei entspricht das gar nicht der Wahrheit, weil vielleicht hat sich was schon längst verändert, wie bei diesem Elefanten. Er ist ja eigentlich schon viel größer und stärker. Ja, inzwischen würde er das schaffen, aber er traut es sich nicht mehr zu. Und genau dieses Zutrauen ist ja eigentlich das, da schlage ich wieder den Bogen zu meiner Anmoderation, ja, dass wir den Kindern wünschen. Wir wünschen ihnen das Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, ihre Stärke, auch Herausforderungen zu meistern. Das ist ja Selbstvertrauen, ja. Dieses Vertrauen, dass wir Herausforderungen meistern können. Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und das hat eben dieser Elefant, von dem du da gerade erzählt hast, in der Geschichte eben verloren, ja. Und zwar schon in früher Kindheit, ja, weil es ihm damals nicht gelungen ist, sich von diesem Pflock freizureißen, denkt er, er wird es jetzt auch als erwachsene Person nicht schaffen. Das heißt also, dieses Bild, das wir von uns selber machen, so wie der Elefant ein Bild von sich gemacht hat, ich bin nicht stark genug, um mich hier loszureißen, das ist ganz entscheidend dafür, wie wir Herausforderungen im Leben begegnen, ja. Es hat also einen großen Einfluss auf unser Handeln, auf unser Tun, auf unser Selbstwirksamkeitserleben, auf unseren Selbstwert dann eben auch. Das heißt also, wenn wir uns fragen, wie wir Kinder darin unterstützen können, stark und eben auch resilient zu werden im Leben, ja, und einen positiven Selbstwert zu entwickeln, dann müssen wir uns immer auch fragen, wie Kinder eben ein positives Selbstbild entwickeln. Das lässt sich eigentlich überall ganz gut nachlesen, so in der Forschung und kann man auch in so populärwissenschaftlicheren Büchern, wie zum Beispiel das, was ich gerade genannt habe von der Vera Rosenauer, auch nachlesen. Ne? Das Selbstwert entsteht eigentlich, könnte man so ein bisschen zusammengekürzt sagen, durch drei verschiedene Faktoren. Einmal durch das Verhalten, das andere Menschen mir gegenüber zeigen. Dann als zweites dadurch, wie Menschen über mich reden, was sie über mich sagen. Also da hat die Sprache einen ganz großen Anteil. Das finde ich total spannend. Da werden wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen drüber reden. Und der dritte Aspekt ist sozusagen die eigene Einschätzung, die ein Kind über sich gewinnt, ein Mensch über sich gewinnt, eben über die Erfahrung, die es macht. Wie dieser Elefant, ja, der einfach ganz oft als Babyelefant erlebt hat, ich kriege das einfach nicht hin, ich kann mich hier nicht losreißen und deswegen über sich denkt, ich kann das nicht. Ich stark genug. Ja, und ich hätte total Lust, Julia, mit dir jetzt gemeinsam mal diese drei Bereiche so durchzugehen und diese drei Einflüsse sozusagen, drei Faktoren, die Einfluss haben auf das Selbstbild und eben dann ganz konkret zu gucken, was können wir denn eigentlich tun als pädagogische Fachkräfte oder auch als Eltern, um Kinder eben dabei zu unterstützen, dann ein positives Selbstbild zu entwickeln, durch eben unser Verhalten zum Beispiel. Ne?
Ja.
Bist du einverstanden, Julia? Wolltest du noch irgendwie, hast du noch einen
Nee,
Gedanken gehabt?
total. Ich bin schon drin im Thema und ich überlege gerade, was, ne, also ich habe gerade Beispiele im Kopf, so,
Ja,
um
dann
das zu unterfüttern,
raus
um deine
damit.
Punkte zu unterfüttern. Also du hast ja eben die drei Punkte gesagt. Und wenn ich jetzt zu dem ersten Punkt komme, was so unser Selbstbild beeinflusst, schon als Kind. Und da hast du ja gesagt, das Verhalten der anderen mir gegenüber. Ich habe da sofort so die Idee von Eltern oder generell Erwachsenen, die dem Kind viele Dinge abnehmen, zum Beispiel, statt es selber tun zu lassen, ja. Also das ist quasi ja eine passive Kommunikation eigentlich. Also, ne, also ich traue meinem Kind vielleicht noch nicht so viel zu oder habe es einfach noch nicht auf dem Schirm, dass es das kann. So, und deswegen verhalte ich mich entsprechend und nehme dem Kind viel ab. Das war jetzt so meine erste Idee. Es ist halt kein ausgesprochenes, ich traue dir das nicht zu an Äußerungen, sondern eben eher, ja, so verhalte ich mich als Eltern und
Auf
gebe
jeden Fall.
noch nicht so schwierige
Genau.
Aufgaben zum Beispiel. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das weiß ich noch. Da war ich mit meiner ersten Tochter, die war, weiß nicht, fast ein Jahr alt. Und ich habe sie gewickelt auf dem Wickeltisch und die Cousine von dem Papa meiner Tochter kam an und meinte, oh, na, die hat's ja gut, die muss ja hier gar nicht mitmachen. Ich so, hä? Ich so, wie, was meinst du denn jetzt? Und sie so, naja, ist doch fast eins, sie könnte ja mal ein bisschen mitmachen im Sinne von mal den Hintern ein bisschen hochheben oder weiß ich nicht, irgendwie. Ich so, ach so, ja, stimmt, weil ich so in meinem Babychum noch drin war, dass ich das gar nicht gesehen habe, dass ich ja auch mehr sie fordern könnte, auch in dieser Wickelsituation. Das fand ich nochmal ganz, das war so richtig so ein erhellender Moment. Ja, natürlich. Also wir sind schon next level. Wir können hier durchaus ein bisschen da auch an Selbstständigkeit noch mit reinbringen und ihr zeigen, hey, Popo mit hoch, ne? Oder halt mal eine Socke oder was auch immer.
Genau,
Weil ich
dass ihr
ihr
dann
das
auch
schon
das.
zutraue, ne? Aber es war ja nicht, dass ich es ihr nicht zugetraut habe, sondern es einfach selber nicht auf dem Schirm hatte, ich selber in meinem Schum so drin war, in meinem Alltag, in meinem Rhythmus. Und genau, das ist mir so
Ja.
als Idee
Ich
eingefallen.
habe eine ganz ähnliche Situation erlebt, an die ich gerade denken muss. Ich weiß noch, wie ich mit einer Freundin mal essen war, mittags bei einem Vietnamesen. Und wir haben Reis, also ich habe für meine kleine Tochter, die damals, also sie konnte schon im Hochstuhl sitzen, ich weiß nicht mehr, wie alt sie war, und hatte für die, habe ich quasi eine extra Schale Reis bestellt. Und fing dann so an, sie zu füttern. Und meine Freundin sagte so, die darf sie nicht alleine essen. Und ich fand das so lustig in diesem Moment, dass ich so, na klar, darf sie. Aber ich war nicht auf die Idee gekommen. Ich weiß gerade leider echt nicht mehr, wie alt, weil sie war auf jeden Fall noch unter eins. Aber es war trotzdem so, dass ich dachte, natürlich kann sie den Löffel halten und natürlich schmiert sie sich jetzt den ganzen Reis ins Gesicht, aber ich habe sie halt einfach gefüttert. Und dachte dann in diesem Moment, ja, wie blöd eigentlich so. Also ich meine, warum habe ich ihr jetzt in dieser Situation nicht einfach den Löffel in die Hand gegeben? Das war für mich so eine ganz ähnliche Situation, die das ganz gut beschreibt, was du gerade benannt hast. Also dass in unserem Verhalten natürlich sich auch spiegelt, eben was wir dem Kind schon zutrauen. Ja? Und damit lernt es ja dann wiederum auch wieder was über sich. Ne? Also was kann ich, weil andere sich so und so mir gegenüber verhalten. Ich würde aber tatsächlich gern sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn es um das Verhalten dem Kind gegenüber geht, weil das ja schon viel, viel früher anfängt, noch bevor die Kinder wirklich selber aktiv sich helfen können oder irgendwas eigenständig tun können, nämlich als Säuglinge, ja. Also wie wir uns ihnen gegenüber verhalten, hat ganz viel damit zu tun, wie sie sich erleben und auch was sie für ein Selbstwert dann entwickeln können. Also gehen meine Bezugspersonen, gehen meine Mama, mein Papa, gehen die liebevoll mit mir um? Nehmen die sich Zeit? Reagieren die auf mich, wenn ich weine, ja, wenn ich meine Bedürfnisse zeige? Freuen die sich mit mir? Lachen die mich an, ja? Zeigen die mir, ja, Wertschätzung, Anerkennung, wenn mir vielleicht gerade was gelungen ist oder so, ja? Also ich meine, die Situation kennen wir auch, wie man sich manchmal da irgendwie als Mama freut, wie so ein Schneekönig, wenn das Kind da irgendwie seine Rassel schüttelt zum ersten Mal oder so, ja? Aber auch so ganz basale Dinge, die so mit dem ganz natürlichen Sicherheitsbedürfnis auch von Kindern zu tun haben. Ne? Also können die sich geborgen fühlen und sicher fühlen? Fühlen sie sich geliebt? Ja, also ist da jemand, der sie hält, wenn sie weinen, der sie tröstet, der auch Verständnis auch für ihre Ängste zum Beispiel auch hat, was ich auch total wichtig finde. Ja, also die Gefühle und Ängste auch der Kinder ernst zu nehmen. Das heißt, eigentlich schon in der ganz, ganz frühen Kindheit sammeln die Kinder wichtige Erfahrungen, die einfach eine große Rolle dafür spielen, ob sie ein positives Selbstbild von sich entwickeln und damit eben dann auch einen positiven Selbstwert entwickeln können. Ne? Das heißt also, unser Verhalten den Kindern gegenüber, sind wir in Beziehung, gehen wir wirklich rein in die Bindung, ja, bieten wir uns an, sind wir verfügbar. Das ist ganz entscheidend für ein positives Selbstbild und eben den positiven Selbstwert. Also ich bin es wert, dass mir jemand seine Aufmerksamkeit schenkt, ja,
Ja.
und dass jemand mit einer freundlichen Stimme auf mich reagiert. Ich bin wichtig, ja, ich bin geliebt. Und zwar eben auch da wieder einfach so, wie ich bin. Also da gehört
Genau.
für mich auch noch dieser Begriff, wenn die dann auch älter sind, von Akzeptanz auch noch so rein, ne? Also dass ein Kind nicht irgendwas leisten muss, nicht für sein Verhalten geliebt wird, ne, sondern für sein So-Sein. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Im Spiegeln auch, wenn wir mit Kindern umgehen, da kommt dann die Sprache schon fast wieder dazu, weil oft, glaube ich, erleben sich Kinder auch so, dass sie das Gefühl haben, sie werden für ihr Verhalten geliebt, ne? Also so Sätze wie, sei doch brav oder ne, ach, du warst aber lieb heute. Also die bringen ja zum Ausdruck, okay, wenn ich so und so bin oder das und das tue, dann bekomme ich Liebe und Wertschätzung und Lob. Und deswegen finde ich das total sinnvoll, sich genau darüber auch Gedanken zu machen, wie verhalte ich mich eigentlich dem Kind und was spiegele ich dem dann damit auch, ja? Also kann es sich einfach so bedingungslos geliebt fühlen, jenseits von Leistungen und irgendwelchen, ja, eben Bedingungen, ne? Und
Ja,
da
da
finde ich,
fällt mir
kommt.
eine Sache fällt mir noch dazu
Ja.
ein. Gerade auch nochmal so zum Thema Akzeptanz und weil wir jetzt ganz viel auch so von dieser liebevollen Umgebung gesprochen haben. Ich finde, da gehört eben auch rein für ein gesundes Selbstwertgefühl und auch ein, ja, auch ein gesundes Selbstbild, wenn Kinder zum Beispiel Gefühle zeigen wie Wut oder Trauer. Aber gerade bei Wut, finde ich, ist es nochmal so schön eindrücklich. Da passiert es uns Erwachsenen ja doch immer noch sehr häufig, dass wir das schwer aushalten können und dann es immer noch auch Erwachsene gibt, die dann damit selber einfach ihre eigenen Themen dann haben, ne, bei denen was losgeht, aber dann häufig auch die Kinder abstrafen oder sei es verbal als auch ignorieren zum Beispiel, ne? Oder weggehen. Und das macht ja auch was mit meinem Selbstbild, ne? Ich bin nicht okay, so wie ich bin, weil dann kriege ich hier einen Liebesentzug mal ganz überspitzt dargestellt. Ja, und das macht ja auch was mit einem. Also wenn das Verhalten meines Gegenübers dafür sorgt, dass ich mich allein gelassen fühle zum Beispiel oder dass ich eben tatsächlich dann alleine bin, dann verändere ich wieder was, ne? Und habe in meinem Kopf vielleicht jetzt noch nicht als Baby gedacht, aber als Kind auf jeden Fall, okay, es ist nicht richtig, wie ich hier gerade bin, weil Konsequenz ist ja, meine Mama, mein Papa, der Erwachsene, die Bezugsperson verlässt mich gerade, geht weg. Und das macht was mit mir, ne? Das heißt, ich werde dieses Verhalten sehr wahrscheinlich nicht mehr so oft zeigen, weil ich in meinem Kopf denke, okay, das wird hier nicht gewollt. Das ist nicht in Ordnung, so wie ich gerade reagiere oder so wie ich gerade bin, schlimmstenfalls. Also lasse ich das, ne? Und werde nicht geliebt, auch so, auch wenn ich wütend bin, zum Beispiel.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, und ich würde auch gerne noch mal trennen dann zwischen dem Verhalten und dem Gefühl, weil ein Gefühl ist ja nichts, was man einfach so abstellen kann, ne? Also ein Gefühl führt dann oft zu einem bestimmten Verhalten. Wenn ein Kind wütend ist, schmeißt vielleicht irgendwas rum oder schimpft oder ja, verhält sich eben in irgendeiner Form herausfordernd. Aber dieses Gefühl ist ja trotzdem da. Ja,
Genau.
natürlich muss es Strategien finden, damit umzugehen, aber es ist ja erstmal einfach da. Und ich finde, Kinder brauchen unbedingt das Feedback, dass ihre Gefühle okay sind. Also auch
Genau.
unangenehme Gefühle wie Wut oder Trauer oder Verlustgefühle. Also wie oft zum Beispiel passiert es, also das kenne ich auch mit meinen eigenen Kindern, also das ist mir auch schon passiert, dass was ich, meine Tochter hat irgendein Fundstück gefunden in der Natur, irgendwas, ne, so, und dann hat sie es verloren. Man denkt so, ach, hier liegen doch noch irgendwie tausend andere schöne Zapfen rum, nimm dir halt einen anderen. Ne? Das wäre so der erste Impuls, den man so erstmal denkt, wenn man denkt so, oh Gott, jetzt wird die Trauer so groß, dass jetzt dieser Zapfen jetzt verloren gegangen.
Problemlösung!
Genau, aber das, ja,
Ah! Und
aber das ist
Quatsch!
ja nicht, genau, das stimmt ja nicht. Das ist
Genau.
gerade ein Verlust, ja. Dieser
Ja.
eine Tannenzapfen war jetzt einfach mal der schönste. Den hat sich das Kind vielleicht rausgesucht und das ist jetzt einfach mega traurig und es ist unglaublich schade, dass der jetzt verloren gegangen ist. Und dieses Gefühl ist berechtigt und darf da sein, ja, und darf erstmal ausagiert werden und dann darf man auch erstmal mit klagen. Manchmal wünschen sich Kinder, glaube ich, auch und auch wir Erwachsene ganz oft erstmal, wenn irgendwas Schlechtes passiert, dass man einfach erstmal das loswerden kann und jemand mit einem klagt und nicht
Ja,
schon sofort
klar.
sagt, ach komm, bestimmt kommt die nächste Gelegenheit wieder oder das ist ja, ne, man hat immer sofort, ist immer
Ja,
sofort
und
der Lösungsorientierung.
total. Ich meine, wir wollen einfach, das ist ein ganz starkes Bedürfnis, was wir alle irgendwie haben. Wir wollen gehört und gesehen werden mit dem, was gerade da ist. Und wenn du das gerade so beschreibst, ja, dass da gerade Traurigkeit war von dem Verlust, dann darf das kurz eine Bühne bekommen. Nicht kurz, so lange, wie es eben braucht, dann
Ja,
darf das eine Bühne
genau.
bekommen. So, du bist gerade traurig, na, du bist, und das war der Schönste und hast dir so viel Zeit genommen, ne? Also in diese Empathieschleife mal reinzugehen, bis das Kind sagt, okay, ich schnief. So, Und du merkst, okay, jetzt können wir, jetzt ist es bereit für eine Lösung, ne? Oder
Genau.
vorschlagen. So, wollen
Ja.
wir, hast du, ich habe eine Idee, wolltest du mal hören, was meine Lösung oder was meine Idee ist? Ne? Und kann auch sein, dass das Kind dann sagt, nee, will ich nicht, okay, dann noch eine Runde Empathieschleife. Du bist immer noch traurig, ne? Und dann darfst du es
Genau.
halt fünfmal erwähnen und du bist gerade traurig, dann ist das so. Aber es braucht dieses gehört und gesehen werden.
Ich finde gerade, mir fällt dazu noch was ein. Ich weiß leider nicht, wie dieser Pädagoge oder irgendjemand aus der Forschung heißt. Der hat von so unterschiedlichen Ohren gesprochen, mit denen man hört. Und
Puls von
zwar,
Thun.
bitte?
Puls von Thun.
Ja,
Ja.
genau, ihn meine ich, genau. Und zwar dieses Lösungsorientierte, das ist ja quasi die Reaktion des, wenn man mit dem Appellohr gehört hat, ne? Also typische Situation, ich als Mama, mein Kind sagt vielleicht irgendwie, oh, jetzt ist dieser Tannenzapfen weg und ich bin sofort, will lösen, ja, also verstehe das, was das Kind sagt als Appell, bitte bring diese Situation für mich wieder in Ordnung. Das hat das Kind aber vielleicht gar nicht gesagt. Es wollte einfach nur seine Traurigkeit zum Ausdruck bringen. Es wollte sich vielleicht einfach nur mitteilen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie diese einzelnen Ohren alle benannt werden. Aber ich finde das sehr interessant, das mal so mitzudenken, ne? Weil nicht immer ist das, was wir daraus lesen, weil wir sofort gerne das unangenehme Gefühl irgendwie dem Kind am liebsten abnehmen würden und ihm ersparen wollen, ja. Es ist nicht unbedingt immer ein Appell, eine Lösung zu finden. Deswegen fand ich gerade
Null.
so schön, was du gesagt hast, Julia, dass du gesagt hast, irgendwann kann man ja dann fragen, du, ich habe eine Idee, möchtest du sie hören? Ja, weil das ist ja auch was. Vielleicht möchte das Kind noch ein bisschen verweilen in seiner Trauer und ich kann das anbieten. Aber es ist nicht so, dass es unbedingt immer sofort eine Lösung braucht, auch wenn
Genau.
ich aus Erwachsenensicht jetzt gerade gerne die Situation, weil sie vielleicht mir auch unangenehm ist, mir macht zu schaffen, mit anzusehen, dass mein Kind gerade so leidet. Ja, aber das ist vielleicht gar nicht das, was das Kind gerade braucht, ne? Also insofern, unser Verhalten ist da ganz entscheidend und ganz wichtig und gerade dieser Punkt nochmal, Gefühle wirklich ernst zu nehmen und das eben auch so anzunehmen, dass das Kind dann in seinem Gefühl so ist, auch das ist ja eine Form von Akzeptanz, ja. Und eben Beziehung, ja, das sind so die beiden Stichworte, Akzeptanz und Beziehung, finde ich im Umgang mit Kindern ganz wichtig, damit sie dann positives Selbstbild entwickeln können und dementsprechend dann auch sich wertvoll und genauso richtig, wie sie sind, wahrnehmen können. Vielleicht lass uns doch mal übergehen zu dem zweiten Punkt, den ich fast noch mit am spannendsten finde, nämlich diesen Punkt der Sprache, was andere über mich sagen. Ja, das hat einen ganz großen Einfluss auf mein Selbstbild, denn ja, Sprache formt einfach Realität. Und oft ist es ja so, dass wir ein Kind oder auch Erwachsene untereinander, also dass oft Sprache durch das, was wir sagen, dass wir oft eine Bewertung und Beurteilung mitbringen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel über ein Kind reden und sagen, ja, also Max ist immer so wild oder Max ist unser kleiner Rabauke oder sei doch nicht immer so grob, ja, diese Formulierung. Das macht ja was mit dem Selbstbild des Kindes, weil das Fremdbild, ja, also mein Bild, das ich sozusagen äußere, eben sich schnell auch manifestiert. Das kann auch im ungünstigsten Fall zu so einer Art Self-fulfilling Prophecy werden, weil wenn ein Kind einfach ständig hört, dass es anderen wehtut, dass es grob ist und es vor allem diese Sätze sind so, du bist, du machst, ja. Also, dass so sehr auf die Person bezogen sich anfühlt und nicht so sehr auf ein bestimmtes Verhalten in der Situation vielleicht, dann, ja, kann das schnell sich im Kind auch so manifestieren. Okay, ich bin der, der immer grob ist. Ich bin der, der anderen wehtut. Ich bin der
Ja.
Wilde, ja. Und das, finde ich, lohnt sich auf jeden Fall genauer anzuschauen und zu gucken, okay, wie reden wir denn eigentlich über Kinder?
Genau. Und das, da sind wir, du hast es eben schon gesagt, da sind wir einfach sehr, sehr stark drin, in diesem Bewerten, ja, und Beschreibungen zu finden für Kinder, die eben immer, oder auch generell für Erwachsene untereinander, das, wo immer eine Bewertung oder sehr häufig eine Bewertung drinstecken. Das ist gar nicht so einfach, sich da rauszulösen, sich das mal bewusst zu machen. In der GfK, in der gewaltfreien Kommunikation, wird da ja ganz stark unterschieden von, ich beobachte etwas. Ich kann es beschreiben, ja, als würde eine Kamera, also wie kann ich es beschreiben, als wäre eine Kamera dabei, ohne eine Bewertung reinzugeben. Also was könnte eine Kamera aus der Situation, eine Videokamera jetzt aufnehmen, was könnte jemand anders genau sehen? Das ist eine Beobachtung. Alles andere, wo ich eben sage, das ist grob zum Beispiel, ich kann nicht sehen, dass es grob ist, sondern ich kann sehen, da haut ein Kind ein anderes. So, das berührt es, wenn man es jetzt nochmal ganz, ganz, ganz genau macht. Ja? Ein Kind berührt ein anderes Kind zum Beispiel. Aber wir sind da so schnell drin in diesen Bewertungen. Und wie du eben schon gesagt hast, Sabine, die Kinder übernehmen das. Natürlich übernehmen sie das. Sie lernen ja auch am Modell. Und das, was sie von uns Erwachsenen hören, das manifestiert sich ja, das festigt sich natürlich auch in deren Köpfen. Und so denken sie dann auch über sich. Und gleichzeitig finde ich es auch total wertvoll, dieses Wissen zu haben, denn wir können ja auch genau andersrum Einfluss darauf haben, wie unsere, wie sich, ja, also wie die Kinder über sich denken, also wie sie sich sehen. Weil genauso andersrum können wir den Kindern ja Sätze mit an die Hand geben, die sie eher bestärken, die sie in ihrem Tun bestärken, in ihrem Sein bestärken. Denn nicht nur Max ist immer so grob, ist ein Satz, der eher ungünstig ist, kann man eben genau das andersrum sagen, dass man die Kinder eben bestärkt im Sinne von sowas wie, Du bist, weiß nicht, also jetzt fällt mir gerade wieder nichts ein, was das mal drauf ankommt.
Weil zum Beispiel, was kann ja was ganz anderes sein, wie Max ist ein super Helfer, ne? Also kann
Genau,
ja auch
das.
an, also das ist generell auch wichtig, auch den Fokus auch auf die Dinge, die gut sind oder dann in dem Moment, wo ein Verhalten sozusagen erwünscht ist, ja, dass ich das dann auch benenne und dem Kind dann eben quasi ein
Ja.
positives Feedback gebe in der Situation, wo es sich vielleicht gerade so verhält, wie sich ein anderes Kind oder ich mir das vielleicht gerade gewünscht habe.
Ja, genau. Und ich wollte aber auch noch mal auf den Punkt hinaus, wie was möchten wir denn, was Kinder von sich denken? Oder was möchte denn ein Kind zum Beispiel von sich denken? Ja, also wenn zum Beispiel ein Kind kommt und dir sagt, das hast du bestimmt als Hörerin, Hörer schon öfter mal von Kindern gehört. Ich habe das oft schon gehört. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ja, das ist ja jetzt ein Satz, also der geht ja durch Mark und Bein. Also wenn das ein Kind sagt, ja, dann ist schon so, oh Mann, oh, wie traurig eigentlich. Ne? Also das ist wünschenswert. Ich würde so einem Kind immer wünschen, dass es einen Gedanken hat wie ich kann das oder ich kann alles schaffen, was ich will oder ich versuche es zu schaffen. So, ne? Also ich versuche es zu können, wenn ich eben mir noch nicht diesen Spruch sagen kann oder den Gedanken denken kann, ich kann das. Das kann ja durchaus auch ja, sich wie eine Lüge vorkommen. Ja? Also wenn ich, was weiß ich, zum Mond fliegen will, dann ich kann das schaffen. Ist so, ja, okay. Das ist irgendwie, davon bin ich einfach noch nicht überzeugt. Aber wenn ich sowas denke wie, ich versuche es zu schaffen, ja, dann kann es eben bedeuten, okay, ich versuche vielleicht wirklich mal auf so eine, so auf was für eine Schule geht man denn, wenn man Astronaut werden will? Keine Ahnung, Flugunterricht. Vielleicht dann einfach, dann ich kann es schaffen oder ich versuche es zu schaffen, vielleicht Pilotin zu werden oder so oder Pilot zu werden. Also es macht einfach was aus. Wie rede ich selbst mit mir? Wie reden andere über mich? Weil das übernehme ich ja und darauf haben wir Einfluss. Also können wir ja mit den Kindern genauso gut auch überlegen, wie möchtest du denn über dich denken? Ja, also möchtest du denken, ich bin stark, ich bin mutig oder ich versuche mutig zu sein, dann eben genau diese Sätze auch mit den Kindern durchaus laut auszusprechen. Und ja, einfach wirklich so eine Affirmation sind das ja, ne? Also, dass man Affirmation, warte mal, irgendwie stolper ich gerade über das Wort, aber doch, ich glaube, es sind Affirmationen. Ja. Ne? Also, dass man sich selber bestärkende Sätze nennt und auch den Kindern gegenüber einfach bestärkende Sätze mit ihnen gemeinsam ausspricht, ohne eben zu werten. Und deswegen, der Unterschied ist, statt zu sagen, du bist stark, ne, das wäre ja theoretisch wieder eine Bewertung, mit dem Kind diese Sätze einzuüben, sag mal, ich bin stark, weil ich kann immer selber über mich bewerten. Ne? Ich kann natürlich, ich entscheide ja selber, wie ich mich fühlen möchte. Ich entscheide darüber, wie ich über mich denken möchte. Niemand anders darf sagen, oder darf schon, aber niemand anders kann mir eine Bewertung zuschreiben, die ich auch übernehmen muss. So, aber ich selbst kann durchaus diese Bewertung über mich haben. Und das können wir als Erwachsene, ob jetzt nun als Pädagogin, Pädagoge oder auch als Eltern mit den Kindern durchaus auch üben, einfach diese Ich bin-Sätze zu sprechen, um einfach ein positives Selbstbild auch aufzubauen.
Also ich finde, was da auch total drin steckt, ist, dass einfach in der Sprache ganz oft wir quasi als Personen von außen eine Bewertung vornehmen, ne? Also was du gerade auch gesagt hast, ne? Das ist ja ganz oft so einfach, dass macht ja so ein Machtgefälle aus, so ich kann dich bewerten, wenn ich jetzt sage, du bist, ne? So. Und ich finde, das steckt selbst auch im Lob ja oft drin, ne? Weil Lobe sind in der Regel auch eine Du-Botschaft, ne? Also dass ich sage, du bist so und so, du hast das so und so gemacht. Und das beinhaltet eben immer auch eine, ja, so ein Gefälle sozusagen, weil ich bestimme als lobende Person ja, was das jetzt ist, ne? Dass das lobenswert ist, was ich da sage.
Genau.
Und insofern ist es auch wieder ein Maßstab von außen. Aber worum es beim Selbstwert geht, ist es ja was anderes. Da geht es ja eher um den eigenen Maßstab, den man ansetzt, ne?
Ja.
Und deswegen finde ich auch, oder das ist auch das, was man auch so lesen kann, wenn man sich so ein bisschen umtut in Bezug auf Loben und wie man gut loben kann, ne? Da wird eigentlich immer empfohlen, eher Ich-Botschaften beim Loben zu benutzen, ne? Also ich finde das oder mir gefällt oder ich freue mich darüber das oder ich sehe, du hast Spaß, ja. Also das sozusagen in so eine Ermutigung geht und nicht in eine Bewertung, ja, weil das stärkt ja dann das Vertrauen des Kindes in sich selbst und seine Möglichkeiten, wenn ich ermutige und zwar auch zum Beispiel eben nicht, oder beziehungsweise Ermutigung ist für mich auch mehr im Prozess, ne, also nicht quasi das einfach nur das Ergebnis zu bewerten, was ja oft ein Lob ist, ne, das hast du toll gemacht oder du hast aber schön gemalt, sondern eher oder du hast einen tollen Turm gebaut. Ich meine, das sind natürlich auch Sätze, ne, die kommen und das ist auch in Ordnung und so eine authentische Freude in einem Lob, glaube ich, richtet auch keinen Schaden an. Aber gleichzeitig finde ich, lohnt es sich auch den Blick da nochmal ein bisschen zu schärfen und zu sagen, es lohnt sich wirklich auch im Prozess der Anstrengungen zu ermutigen. Das ist ja auch eine Art von Lob sozusagen, aber eine ganz andere, ne? Also wenn ich
Eine Wertschätzung,
Beispiel,
es ist eine
genau, ne?
Wertschätzung,
Ja,
ne?
du hast recht,
Ja.
ne? Genau, wenn ich wertschätze, so, boah, ihr strengt euch ja echt ganz schön an. Das ist ja so schwierig, hier diese
Ja.
Bausteine so aufeinander zu stapeln oder zum Beispiel irgendwo hochzuklettern, so kleine Kinder, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Folge, Julia, dieses Beispiel, dass wir ja oft Kinder beklatschen und bejubeln, wenn sie, also so ein Kleinkind, das gerade irgendwo hoch sich gearbeitet hat, ne? Vielleicht zum ersten Mal aufgerichtet, wenn es dann eben endlich steht oder so, ne? Ne? Aber in dem Moment, wo es eigentlich ackert, da hochzukommen und sich aufzusetzen oder an einem Stuhl hochzuziehen, ne? Das ist ja eigentlich der Moment, wo es braucht, wo es oder wo es von Hilfe profitiert, dran zu bleiben. So, boah, du strengst dich aber an und das ist aber auch schwierig. Aber
Ja.
gleich hast du es geschafft, noch ein Stück. Ne? Also diese Ermutigung, die nicht nur auf das Endergebnis abzielt, sondern diese Anstrengung sieht, die im Moment liegt, auch wenn es dann scheitert, ne? Weil die Kinder fallen
Ja.
natürlich erstmal noch ein paar Mal um oder kannst du auf jede andere Situation im Alltag übertragen. Also ich finde, das lohnt sich auch nochmal wirklich die Art und Weise anzuschauen, wie wir Kinder bestärken. Machen wir es durch Lobe, die vor allem auf das Ergebnis abzielen? Wie formulieren wir das Lob, ne? Also ist es eine Du-Botschaft oder machen wir da eine Ich-Botschaft draus? Oder vielleicht finden wir sogar eben auch Wege, mehr Ermutigung zu betreiben und
Ja.
mehr die Prozesse zu sehen. Wolltest du dazu gerade
Ja.
was sagen?
Ich, eine Sache wollte ich noch sagen, einfach weil es auch schon, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr fein schon drauf geguckt, aber ich merke einfach immer wieder, dass es bei mir selbst auch aufstößt. Du hast eben gesagt, wenn ein Kind zum Beispiel den Turm hochklettert, ja, was es vielleicht schon vorher nie geschafft hat und jetzt aber geschafft hat, das war so dein Vorschlag auch, oh, ich sehe, wie du da hochkletterst, das ist voll, also, oder wie hast du gesagt, das ist voll.
Boah, ist das anstrengend, ich weiß
Boah,
gerade
ist
nicht
das
mehr genau was.
anstrengend, da hochzuklettern, du hast es geschafft, so ungefähr, ne? Und das ist ja schon mal weg von so einem Lob, hey, du bist oben angekommen und jetzt hast du es geschafft, so, also den Prozess zu begleiten, da gehe ich total mit. Und ich würde gerne nochmal ergänzen, weil das ist anstrengend oder so, ist ja im Prinzip auch eine Bewertung, ja? Es kann ja sein, dass es für dieses Kind gar keine Anstrengung war. So, das wissen wir ja nicht. Ist nichts, was ich von außen sehen kann. Klar, ich kann die Schweißperlen auf der Stirn sehen. Dann kann ich aber sagen, ich sehe Schweißperlen auf der Stirn, ja. Aber es wäre eine Bewertung von außen zu sagen,
Ja,
es ist
stimmt.
anstrengend. Wenn ich ganz genau wäre, ganz, ganz genau, dann könnte ich sagen, oh, ich sehe, wie du auf den Turm kletterst und ich stelle mir vor, dass das richtig anstrengend war. So, dann finde ich, dann macht es nochmal einen Unterschied. Ich sage das deshalb nochmal, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe. Da war ich in einem Austausch mit jemandem und beziehungsweise nicht im Austausch. Ich sollte einer Person, ich hatte die Aufgabe zuzuhören. Diese Person hat mir etwas anvertraut und ich wurde auserwählt quasi zum Zuhören, ja. Und ich habe mich bereit erklärt, habe gesagt, okay, ich höre zu, ich bin da. Und es war eine sehr emotionale Geschichte, die ich da gehört habe. Und im Nachgang kam eine andere Person, die das beobachtet, auf mich zu und meinte, sie will jetzt nicht bewerten und deswegen sagt sie es jetzt anders und hat es aber genauso gesagt und meinte, ich habe das gesehen, wie du zugehört hast, ich fand das voll empathisch und noch irgendwas. Und ich bin voll in Widerstand gegangen, weil ich weiß, ich saß in diesem Gespräch und ich habe überhaupt nicht empathisch empfunden. Ich war eher im Widerstand aus verschiedensten Gründen, aber für mich war das in dem Moment so ganz schwer anzunehmen, beziehungsweise kaum, gar nicht annehmbar, diese Wertschätzung, die andere Person mir, ja, die dritte Person, die dann danach kam, mir entgegenbringen wollte, weil es sich nicht deckte mit dem, was ich gefühlt habe. Und es war wie so ein, da stülpt jemand etwas über mich drüber, nämlich so eine Bewertung. Und ich
Auch wenn es eine
glaube,
positive war, ne? Also
auch
sie
wenn
hat
es
einfach nicht
positive
deinem
war.
Erleben,
Genau,
entsprochen, ne?
es entsprach überhaupt nicht dem. Und ich konnte es überhaupt nicht annehmen, wenn die Person, stelle ich mir jetzt zumindest vor, es anders gesagt hätte, nämlich, ich habe dich gesehen und ich habe mir vorgestellt, dass du voll empathisch mitgeschwungen bist bei dieser Geschichte, wäre das eine andere Nummer gewesen. Aber das andere war wieder diese Bewertung. Ich dachte so, stimmt aber nicht. Ich habe das anders empfunden. So. Und deswegen wollte ich das hier nochmal reinbringen, dass wir auch da durchaus achtsamer, bewusster nochmal damit umgehen dürfen, wie wir auch, ja, so eine wertschätzenden Worte aussprechen. Ne? Also ich sehe etwas und ich kann dann sagen, ich stelle mir vor, dass das anstrengend war oder ich stelle mir vor, dass dir das richtig Spaß gemacht hat. Ne? Also ich sehe dein Gesicht und ich stelle mir vor, dass du richtig Spaß gerade hast beim Malen oder ich sehe, wie du da mit Max spielst und ich stelle mir vor, dass du dich gerade richtig ärgerst über die Situation oder so. Keine Ahnung. Ja? Das finde ich nochmal, es ist nicht einfach, aber es macht. Ich finde, es macht echt einen Unterschied, aus diesem Bewerten rauszukommen, Richtung, ich gucke hin und ich kann wertschätzen, was ich gesehen habe und kann Ideen auch durchaus den Kindern mit an die Hand geben. Also ich sehe, was du machst und ich stelle mir vor, dass du verärgert bist. Dann gibt man den Kindern ja auch eine Idee und das Kind kann abprüfen, bin ich verärgert? Ne? Also ich sage ja nicht, du bist verärgert, so, sondern ich stelle mir vor, du bist verärgert und dann kann das Kind überprüfen, ja. Ja, nee, bin ich aber gar nicht. Ja,
Genau,
was,
man
dann
kann
kann man
ja
ja
auch
gemeinsam
nachfragen, ganz
überlegen,
konkret,
denn,
ne?
ah, okay, dann vielleicht ist es ja eher sauer sein oder eher wütend oder was auch immer. Und so kann man ganz tolle Gespräche auch zum Thema Gefühle dann einfach führen. Was ja auch nicht immer so für Erwachsene so leicht ist. Das ist auch ein Prozess,
Ja.
das zu erlernen, was für eine Bandbreite an Gefühlen es so gibt. Ja, den
Genau.
Schwenker, den wollte ich gerne
Finde
nochmal
ich.
machen, weil es, ja, ich finde, einen Unterschied macht im Miteinander.
Ja, finde ich einen guten Punkt. Also es zeigt einfach auch nochmal, wie unterschiedlich, also man auf Sprache blicken kann, ne? Und wo die Feinheiten bestehen, ne? Also das eine ist irgendwie, okay, wie lobe ich, ne? Lobe ich überhaupt? Wann, in welchem Moment, wo lobe ich, mit welchen Worten, wo versuche ich vielleicht eher eine Ermutigung? Oder auch, wenn ich meine Wertschätzung ausdrücke, wie tue ich das? Ist das vielleicht auch schon wieder eine Bewertung? Also es hat einfach so viele Facetten, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, mit Sprache. Und da gibt es ja wirklich unglaublich viel Forschung auch dazu, ja, wie sehr Sprache eben wirklich auch Verhältnisse schafft, Fakten schafft quasi, ja. Gibt es ja, weiß nicht, in der Wissenschaft, die Sprechakttheorie zum Beispiel, ne? Oder auch in den Gender Studies zum Beispiel ist das auch verbreitet, die sich ja auch zum Teil auf die Sprechakttheorie bezieht, ne? Dass man oft so Dinge einfach ja manifestiert, indem man sie ausspricht, ne? So, das Kind ist geboren, es ist ein Mädchen. So, und damit geht die ganze Rollenerwartung irgendwie los, ja. Und so kann das eben im Kita-Alltag natürlich auch in allen Situationen drinstecken, dass wir einfach mit Sprache auch Fakten schaffen. Und darum lässt es sich, also finde ich, und da sind wir uns ja einig, woher lohnt es sich einfach da eben genau hinzuschauen, was mache ich denn eigentlich mit meiner Sprache dem Kind gegenüber? Was für Vorstellungen und was für ein Selbstbild fördere ich bei dem Kind? Und wie kann ich auch dazu beitragen, dass es eben ein positives Bild von sich entwickelt? Oder beziehungsweise ich einfach mitbedenke, dass das, was ich sage, Einfluss auf das Selbstbild hat. Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich gerade nochmal hinaus wollte, dass wir uns einfach dieser Verantwortung bewusst sein sollten. Auch eben in unbedachten Momenten manchmal vielleicht nochmal kurz innehalten, okay, was sage ich hier gerade und wie kommt das bei dem Kind an und was macht es mit seinem Selbstbild, weil es einfach nicht unerheblich ist. Es ist eine von diesen drei ja, Faktoren sozusagen, die das Selbstbild formen, Sprache, nicht nur Verhalten, sondern eben auch Sprache. Und genau, lass uns doch vielleicht mal zu dem dritten Aspekt auch übergehen, den ich vorhin schon genannt hatte, der dritte Faktor, nämlich die Erfahrung, die man oder ein Kind eben in seinem eigenen Tun mit sich selbst macht. Und das sind ja so Dinge wie, also was lerne ich eigentlich in dem, was ich tue, über mich, über meine Stärken, aber natürlich auch über Dinge, die mir vielleicht schwer fallen, weil das ist ja auch wichtig fürs Selbstbild zu wissen, was einen ausmacht, ne? Was macht einen einzigartig oder besonders, was kann man besonders gut, woran hat man Freude? Und dazu gehört natürlich auch, dass man eben auch über sich feststellt, ja, was ist vielleicht nicht so einfach. Und da finde ich nochmal wichtig, das passt auch zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben, dass das, was einem vielleicht nicht so gut gelingt, ja, dass das eben nichts Manifestes, irgendwie so Unveränderliches bekommt. So ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel hier auch wieder Mathe, ne, so eine Matheangst. Ganz viele Leute haben Angst vor Mathe und denken, ich kann das einfach nicht. Also meine jüngste Tochter zum Beispiel sagt auch irgendwie, ich kann Mathe einfach nicht. Und es stimmt ehrlich gesagt nicht. Also nach dem, was ich immer sehe, wenn sie dann mit mir was rechnet oder mir was zeigt, was sie in der Schule gemacht hat, sehe ich, sie kann das. Aber sie hat irgendwie dieses Mindset, ja, das ist ja auch so ein Begriff, der da reingehört, und den Glaubenssatz, so Mathe kann ich nicht. Mathe ist halt etwas, das ihr nicht so leicht von der Hand geht, ne? Es ist für sie herausfordernder und anstrengender. Sie erlebt das natürlich so, das ist für sie einfach so. Aber es ist trotzdem immer schwierig, wenn ich etwas so total manifestiere in mir und sage, okay, ich kann das nicht. Und gerade vor dem Hintergrund finde ich es ganz wichtig, und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, eben die Erfahrung, die man mit sich selbst macht, zurück, dass Kinder eben auch realistische Aufgaben sich suchen und auch von uns gestellt bekommen, die sie auch bewältigen können. Ja? Also eben weder Aufgaben, die zu leicht sind oder Herausforderungen, die zu leicht sind, aber eben auch nicht zu schwer sind, weil das jeweils nicht gut fürs Selbstbild ist. Ne? Wenn ich quasi in der Aufgabe, die ich habe, immer wieder scheitere, ja, dann denke ich natürlich, ich kann das nicht. Also wie zum Beispiel dieser Elefant, als er noch ganz klein war, ja, da war das für ihn zu schwer, sich da loszureißen von diesem Flock. Und das hat dazu geführt, dass er glaubt, er kann das nicht. Ja, genauso wie ein Kind, das, was weiß ich, vielleicht in der Feinmotorik Schwierigkeiten hat und jetzt irgendwie eine feinmotorische Aufgabe bewältigen soll, ne, das erlebt er natürlich, kann ich nicht, ist blöd, ne? Wie kann ich dann diese Aufgabe so runterbrechen oder so machen, dass das Kind das vielleicht lernen kann, ja, damit es ihm nicht das Gefühl entwickelt, ich werde das auch nie können. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns immer bewusst machen, was für Erfahrungsräume bieten wir denn eigentlich auch Kindern, damit sie auch positive Erfahrungen über sich sammeln können.
Ja, oder auch gemeinsam zu überlegen, was braucht es denn, um diese Aufgabe zu lösen? Weil
Genau.
das ist ja auch noch mal eine Unterscheidung. Wir hatten ja auch dazu schon mal ein Newsletter geschrieben, ne? Also, ob ich etwas kann oder wie ich etwas
Ja,
kann. Ne? Also, es
genau.
macht einfach einen Unterschied im Denken, wenn ich schwarz-weiß sage, ja, ich kann das oder nein, ich kann das nicht. Nochmal zu einem Zwischenschritt reinzugehen, wie kann ich es denn schaffen? Wie kann ich es denn lösen, diese Aufgabe? Ja, was brauche ich vielleicht für Zwischenschritte? Und das finde ich auch nochmal wichtig, trifft jetzt vielleicht nicht auf alle Situationen zu, aber es gibt auch Dinge, die müssen wir gar nicht können. Also, ne, du hattest eingangs gesagt, sich darüber bewusst zu sein, was kann ich gut und was fällt mir noch schwer. Mit dem Gedanken, was fällt mir schwer? Und wenn mir da Dinge dazu einfallen, mich dafür nicht abzustrafen, also sowohl als Erwachsener als auch als Kind, mich dafür nicht abzustrafen, sondern einfach auch Dinge so hinzunehmen, zu sagen, ja, das sind Dinge, die fallen mir einfach schwer. Und das ist, daran ist nichts, also ohne eine Bewertung reinzugeben, sondern ja, das ist so, das akzeptiere ich so. Ich zum Beispiel, ich habe in meinem Arbeitsalltag einfach kaum Möglichkeiten, Englisch zu sprechen. So, ich habe oft in meinem Kopf dann, dass ich dann sage, ich kann kein Englisch, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Ja. Einfach das jetzt so hinnehmen und sage, ja, weil ich habe einfach keinen Kontext, wo ich viel Englisch spreche. Ich kann das noch aus der Schule, ja, aber. So, und wenn ich aber wollte, und das finde ich macht den feinen Unterschied, wenn ich das möchte, dann habe ich die Möglichkeit und kann mir ja Zwischenschritte schaffen, wie ich zum Beispiel wieder in mein Englisch reinkomme. Ich könnte Filme auf Englisch sehen, ich könnte englische Bücher lesen, ich könnte mir irgendwie eine Brieffreundschaft auf Englisch suchen, keine Ahnung. Aber dann habe ich diese Zwischenschritte, um irgendwie an dieses Ziel, wenn es mir denn wichtig wäre, ranzukommen. Und ich finde das wirklich auch nochmal mit Kindern zu besprechen. Erstens, du musst nicht alles können, ne? Und du entscheidest, was du können möchtest. Und dann können wir gemeinsam schauen, wenn du möchtest, welche Unterstützung brauchst du. Brauchst du von mir Unterstützung, beziehungsweise welche Zwischenschritte brauchst du, um das zu können? Aber wer das entscheidet, was du können möchtest, das bist allein du. So, ne? Deswegen, da wollte ich nochmal die Klammer aufsagen. Natürlich gibt es im schulischen Kontext immer auch Dinge, die gekönnt werden müssen.
Genau,
Klammer zu,
leider, ja.
ne, genau. Deswegen, das wollte ich noch mal kurz rausnehmen, aber es gibt einfach so viele Situationen, ja. Also wenn er sich abschraubt, ich kann keine Schweinebaumel, okay, ist es dir wichtig, die zu können? Ja, okay, dann lass gucken, was wir für Zwischenübungen machen können. Möchtest du? Alles klar, los geht's, zum
Was halt,
Beispiel.
glaube ich, so schwierig ist oft, ist, dass halt der Kontext oder der Rahmen oft so brutal ist. Also in der Schule ja wirklich, ne? Weil du wirst einfach für bestimmte Fähigkeiten gewertschätzt in der Schule. Und wenn du da irgendwie stark bist, was weiß ich, Mathe, Deutsch, dann ist super. Also ich bin ja auch Lerntherapeutin und arbeite mit Kindern, die mit Legasthenie und Dyskalkulie eben zu kämpfen haben, muss man wirklich so nennen, weil einfach Lesen, Schreiben, Rechnen in der Schule das A und O ist, ne? Und wenn du da nicht gut bist, dann ist es extrem hart für den Selbstwert, ja? Die Kinder denken dann, sie sind dumm, sie kriegen nichts auf die Reihe, nur weil sie diese Teilbereiche nicht können. Die haben aber vielleicht noch ganz viele andere tolle Fähigkeiten, auf die die Schule leider gar keinen Wert legt. Das heißt, dieses Vergleichen mit anderen und vor allem anhand von bestimmten Normen, die die Gesellschaft irgendwie festgelegt hat, weil sie sagt, das und das soll ein Mensch können oder soll ein Mensch in unserer Gesellschaft bitte möglichst können, das ist halt total hart und oft nicht hilfreich für den Selbstwert. Stattdessen würde es viel mehr Sinn machen, sich eben mit sich selbst zu vergleichen. Ne? Was kann ich jetzt, was ich vielleicht früher nicht konnte oder was kann ich jetzt schon besser als früher? Mir fällt da eine Geschichte ein von einem Kind, das fand ich total hart. Das hat mir eine befreundete Lerntherapeutin erzählt. Da hat zum Beispiel ein Kind mit Legasthenie, also diese Rechtschreibstörung, im Diktat eine 6 geschrieben. Ja? Hat einfach so viele Fehler gemacht, dass eine 6 geschrieben hat. Irgendwie, ich weiß gar nicht, warum es da keinen Notenschutz hat. Normalerweise gab es das ja. Und hat nach einem halben Jahr Lerntherapie seine Fehler um die Hälfte reduziert, was echt der Hammer ist. Also für eine
Wahnsinn.
Lerntherapeutin-Entwicklung, ne? Also würde man wirklich sagen, so, boah, das war ja mega erfolgreich. Hat aber trotzdem noch im Diktat eine 6 gekriegt. Weil sozusagen im Vergleich zur Altersnorm oder beziehungsweise zu dem, was sozusagen angesetzt wird, was Kinder in dem Alter können sollten, immer noch in Anführungszeichen viel zu schlecht war. Das heißt, die Noten, der Vergleich mit den anderen oder mit dieser Norm konnte überhaupt nicht abbilden, was für eine Entwicklung dieses Kind gemacht hat oder erreicht hat, ja? Also wie positiv sich das entwickelt hat. Und ich erzähle das gerade deshalb nochmal, es fiel mir jetzt spontan noch ein, weil es einfach zeigt, dass oft der Vergleich mit anderen nicht unbedingt das ist, was gerecht und fair ist und sinnvoll, sondern eher vielleicht, wenn man mal guckt, okay, ja, aber hier gibt es ja eine Entwicklung, ne? Die sollte ich doch angucken, in den Vergleich eben mit sich selbst. Und das trifft natürlich auch auf die Kita zu. Ne? Ein Kind, das vielleicht sich ewig lang abgemüht hat, damit einen Reißverschluss zu schließen, ist vielleicht immer noch ganz langsam oder im Verhältnis zu anderen Kindern braucht da immer noch viel mehr Zeit und man muss vielleicht immer auf dieses Kind warten, ja, aber es schafft es jetzt immerhin schon und sollte auch gesehen und gewertschätzt werden, dass es das jetzt kann, weil das war dem wichtig, das zu lernen und jetzt kann es das, aber es ist halt einfach langsam dabei. Das finde ich irgendwie total wichtig, dass man, also dass wir das schaffen, wirklich auch die Erfolge, auch die individuellen Erfolge, die im Vergleich manchmal klein aussehen, aber für das Kind vielleicht wirklich schon kleine Meilensteine sind, ja, also dass wir die auch wertschätzen.
Ja.
Das finde ich, sollten wir unbedingt mitbedenken und eben auch Erfahrungsräume schaffen, in denen sie eben auch Erfolge haben können, wie du gerade gesagt hast, du ja mit der Schweinebaumel. Ne?
Ja,
Kann.
und auch den Prozess wiedersehen, ne? Das haben wir
Ja,
ja auch,
genau.
das hat man ja schon eingangs gesagt, also den Prozess immer wieder zu sehen, den Weg, den es bis dahin legt, ne? Also einerseits klar, die Meilensteine, die sie da erreichen, aber vor allem eben auch die Anstrengungsbereitschaft, die dann dahinter liegt, ne? Also die Bereitschaft weiterzugehen, es weiterzumachen, weiter zu üben, dran zu
Genau.
bleiben, das eben zu sehen und zu wertschätzen,
Und
ja.
übrigens zu dem Thema Prozess fällt mir auch noch ein, da gehört für mich auch nochmal was dazu, was ja immer so unter dem Begriff positive Fehlerkultur gefasst wird. Ja, also im Prozess passieren Fehler und Rückschläge, dann hat man Misserfolge. Ja, und ich finde es total wichtig, dass wir selber auch als Modell immer wieder vorleben, dass Fehler Lernschritte sind und dazugehören und dass es nicht Eigenschaften einer Person sind, das Fehler zu machen, machen, ja, sondern ja, dass es einfach etwas ist, ein Lernschritt im Prozess, der mich nicht ins Wanken bringen muss, ne, sondern eher der, ja, der mir einfach zeigt, was mir gerade noch schwer gefallen ist und wie ich es vielleicht verändern kann oder mir einen Ansatz gibt, wie ich das vielleicht nochmal angehen muss, um das irgendwie zu bewältigen, das Problem, vor dem ich vielleicht gerade stehe. Ne? Und das finde ich, ist zum Beispiel was, was oft, glaube ich, so im Alltag einem oft passiert, dass man diesen Blick verliert, ne? Dass man irgendwie denkt, so, oh, hat jetzt irgendwie wieder nicht geklappt. Also sowohl ich über mich selber vielleicht, aber auch eben über ein Kind vielleicht. Und ich
Ja.
finde das total wichtig, dass wir da auch als Erwachsene immer authentische Modelle sind, die auch vorleben, wie man mit Fehlern umgeht und dass das in Ordnung ist und dass man ja sich nicht abwertet, nur weil man was falsch gemacht hat, ja,
Ja.
so, oder weil etwas nicht gelungen ist. Also falsch gemacht, auch das Wort mag ich daran gar nicht, ne? Also eher zu sehen, okay, das hat gerade nicht geklappt, ich versuche es nochmal. Ne? Oder was
Ja.
könnte mir jemand helfen? Oder brauche ich nochmal einen anderen Ansatz? Oder hast du einen Rat für mich? Ne?
Ja,
Also
aber es
das.
gelingt meistens ja dann doch nur, wenn man sich selber auch mit seiner eigenen, ne, mit seiner eigenen Vergangenheit nochmal auseinandersetzt. Also uns Erwachsene, das gelingt ja nicht mal eben so, dass wir sagen, wir gehen ab jetzt mit Fehlern positiv um und sagen jedes Mal, juhu, ein Fehler gemacht, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Sondern das geht ja wirklich nur, wenn man sich selber sagt, okay, dem gehe ich mal auf den Grund. Warum denke ich denn eigentlich so, dass Fehler was Schlimmes ist oder was ich nicht machen darf, was hier nicht hergehört? Weil nur dann kann ich das ja authentisch auch dem Kind oder den Kindern, mit denen ich arbeite, gegenüber vermitteln. Also wenn ich das selber gar nicht lebe und fühle, dann wird das schwierig. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, an der Stelle hier nochmal zu benennen, genau, dass Fehler grundsätzlich, ja, Helfer sind eigentlich, ne? Also
Genau.
uns zeigen, wo ich noch weiter lernen darf.
Genau. Ein anderen Punkt, den ich auch unbedingt, der ich finde, also der da unbedingt noch reingehört in diesem Bereich, ist das Stichwort Selbstwirksamkeit. Ja, also weil du hast vorhin schon mal gesagt, Julia, dass wir manchmal auch Kindern Dinge schnell abnehmen, ja, und daraus ja dann auch so ein fehlendes Zutrauen vielleicht spricht oder
Ja.
manchmal auch einfach eine Unbedachtheit, weil man nicht drüber nachgedacht hat, dass das Kind das vielleicht schon schaffen kann. Aber auf jeden Fall gehört für mich da dieser Begriff Selbstwirksamkeit genau in diesen Punkt. Selbstwirksamkeit ist ja was, das wir spüren, wenn wir eben auch potenziell schwierige Situationen und Herausforderungen dann eben aus eigener Kraft bewältigen, ja, und sehen, dass das, was wir tun, Erfolg hat, dass es eine Folge hat, dass man was bewirken kann. Das kann so ganz banal sein, dass ein Kind eine Rassel aus dem Wagen wirft und sieht, oh, es wird jetzt immer wieder aufgehoben. Oder so ein Klassiker ist auch irgendwie Lichtschalter an- und ausmachen. Ne? Das ist so eins der
Ja.
ersten Selbstwirksamkeitserlebnisse, wo die Kinder meistens völlig ausrasten, wenn sie das machen. Und im Kita-Alter gibt es natürlich auch jede Menge Situationen, in denen die Kinder ihre eigene Selbstwirksamkeit spüren können, wo sie merken können, das habe ich geschafft, das habe ich vielleicht hier für andere gemacht oder hier war ich gerade erfolgreich in meinem Verhalten. Und es lohnt sich total, finde ich, mal zu schauen, wo kann man den Kindern Selbstwirksamkeit Selbstwirksamkeitserlebnisse ermöglichen. Also was können Aufgaben sein, wo sie auch schon Verantwortung übernehmen können und dann Selbstwirksamkeit spüren können. Also Vorschulkinder zum Beispiel finden das toll, wenn sie fürs Frühstück am Freitag irgendwie mal zum Bäcker gehen dürfen, der vielleicht irgendwie in der gleichen Straße liegt und die Verantwortung haben dürfen, da alleine hinzugehen. Oder anderes Beispiel, dieses Jacke schließen. Ne? Also na klar, das dauert lange und es kann manchmal auch anstrengend sein für alle, die warten, aber die Zeit aufzubringen und die Geduld, dem Kind den Raum jetzt zu geben, das selber zu versuchen, damit es dann eben, wenn es es geschafft hat, genau dieses Erleben haben kann, dieses Selbstwirksamkeitserleben. Das sind so wichtige Situationen. Also das finde ich total entscheidend, dass wir immer wieder Umgebungen schaffen, die es den Kindern erlauben, eben ihre eigene Kompetenz, ihre Selbstwirksamkeit zu erleben und dafür dann nochmal die Erinnerung an das Stichwort, eine Herausforderung sollten schaffbar sein. Ne? Also
Ja.
nicht zu hoch gesetzt, aber auch nicht zu einfach, weil wenn es eben das Maß hat, genau das adäquate Maß sozusagen, das ich schaffen kann, dann kann ich eben wirklich auch so ein Selbstwirksamkeitserleben haben. Und das ist total wichtig für ein positives Selbstbild und für einen hohen Selbstwert, weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, finde ich, als wenn Kinder sich ohnmächtig fühlen und das Gefühl haben, ich kann das nicht. Ne? Julia, du hast das vorhin so gesagt. Das ist so der, ich weiß gerade nicht mal, welchen Ausdruck du hattest, aber das ist so ein totaler Downer. Ne? So,
Total,
wenn
genau.
ein
Das
Kind
zieht
denkt, so, ich
alle
kann das.
mit runter, finde ich. Also wenn das
Genau.
Kind ein Kind sagt, dann, ach, es ist einfach so, ich werde da traurig, wenn ich sowas höre. Ja, aber ich würde mir immer wünschen, dass Kinder denken, okay, ich kann das vielleicht noch nicht oder ich versuche gerade, das zu schaffen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz generell zu den Selbstwirksamkeitserlebnissen was sagen, weil ich denke, dass viele von unseren Hörerinnen und Hörern das selber kennen, ja, denn wenn sie eine Hürde überwunden haben, die oder eine Herausforderung gelöst haben, wirklich aus sich selbst heraus. Ich muss da auch immer an unsere Projekte denken, Sabine. Ja, also ich meine, dass wir unsere Website selber gebaut haben. Ja, wir haben das mit einem Online-Kurs als Unterstützung mitgemacht. Aber dieses Gefühl danach oder auch währenddessen so geil, ich schaffe das alleine, ich kriege
Ja,
das
genau.
hin, ich muss hier nicht ständig jemanden fragen, sondern ich kann mir das selber beibringen oder ich bin dran geblieben. Das ist so ein, das macht einfach was mit einem. Es macht einen immer so ein paar Zentimeter größer zumindest. Und ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer da sicherlich auch Ideen haben oder noch Erinnerungen haben, wie sie sich gefühlt haben, als sie selber mal vor einer Herausforderung gestanden sind, standen, so, standen und es einfach gelöst haben, so. Und das ist genau das Gleiche eben auch für die Kinder. Und wir können, also dadurch, dass sie ja noch so viel Potenzial haben an Lernen, ich meine, wir Erwachsenen theoretisch auch, wir schöpfen nur nicht immer daraus, aber gerade die Kinder haben ja noch so viel Potenzial zu lernen, haben wir ja auch viele Möglichkeiten, ihnen Erlebnisse zu ermöglichen, wo sie eben genau das spüren dürfen, die Selbstwirksamkeit. Auch ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis, was wir alle in uns tragen.
Ja, und das ist ja übrigens, das finde ich auch nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, wirklich schon die Reformpädagogen, also mehrere Reformpädagogen wirklich total auf dem Schirm hatten, allen voran Maria Montessori, ne, mit ihrem Hilf mir selbst zu tun. Also ich finde, das sind wirklich wichtige Ansätze, die schon recht alt sind und die inzwischen die Forschung belegen konnte, wie wichtig das wirklich ist, dass wir Kinder ermutigen, Dinge eigenständig zu tun und ihnen nicht alles abnehmen. Ja, dass es wichtig ist, dass sie diese Erfahrung dieses sich selbst spürens, ja, und es ist so, ich kann was bewirken, ja, ich kann etwas schaffen, wie wichtig das ist, um eben dann in Zukunft im Leben die zahlreichen Herausforderungen, die wir so erleben werden, eben auch mit so einem Zutrauen anzugehen. Weil wenn ich eben so ein Selbstwirksamkeitserleben wenig habe in meinem Leben, ja, dann führt es auch dazu, dass ich immer schon so ein bisschen, oh Gott, jetzt muss ich, genau, dass ich dann einfach ja auch zukünftigen Herausforderungen eher pessimistisch begegne, ja, weil ich denke so, nee, kann ich irgendwie nicht oder schaffe ich wahrscheinlich nicht. Das heißt, Selbstwirksamkeitserlebnisse sind einfach total wichtig, damit ich in Zukunft Herausforderungen immer mit einem, ja, mit einem Zutrauen, eben mit einem Selbstvertrauen, haben wir wieder den Begriff vom Anfang, begegnen kann, ja. Mit einem Selbstbewusstsein, ja, ich kann das schaffen oder ich kann mir Hilfe holen, wenn es schwierig ist. Das gehört ja auch damit rein, ja. Also insofern, es lohnt sich einfach wirklich zu schauen, wo können Kinder selbstständig schon eine Verantwortung übernehmen und Selbstwirksamkeitserlebnisse haben, weil das stärkt das ein Posi also stärkt ein positives Selbstbild und damit eben auch einen positiven Selbstwert. Julia, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, vielleicht, was wir so alles zusammengetragen haben, worauf es ankommt, damit Kinder einen positiven Selbstwert entwickeln? Wir haben gesagt, dass ja das Selbstbild eine ganz entscheidende Grundlage ist und besprochen, dass Kinder ein positives Selbstbild entwickeln durch drei Faktoren in ihrem Leben, nämlich einmal, wie andere Menschen mit ihnen umgehen. Ja, also dein Verhalten den Kindern gegenüber ist ganz, ganz entscheidend, dass du Beziehungen anbietest, dass du sie akzeptierst, so wie sie sind. Das ist ganz zentral, damit sie einen positiven Blick auf sich entwickeln, sich geliebt und akzeptiert fühlen. Ja, das ist ja die Grundlage für einen positiven Selbstwert. Dann haben wir gesagt, dass es wichtig ist, wie wir mit Kindern reden, weil der Selbstwert und das Selbstbild ganz entscheidend damit zusammenhängt, auch was andere über mich sagen. Ja, also wie reden andere über mich? Bewerten die mich? Wie bewerten die mich? Ja, und da haben wir dir so ein paar Alternativen versucht anzubieten, wie du deine Sprache noch mal ein bisschen genauer anschauen kannst, damit ja die Sprache möglichst bewusst und selbstwertstärkend ist. Und dann haben wir jetzt gerade zum Schluss nochmal geguckt, welche Erfahrungen machen denn Kinder eigentlich in ihrem eigenen Tun mit sich selbst? Ja, also welche Erfahrungen sammeln sie über ihre Stärken, aber eben auch vielleicht über die Dinge, die ihnen schwerfallen? Das alles ist ja wichtig für ein Selbstbild. Gibt es vielleicht negative Glaubenssätze, an denen wir irgendwie arbeiten können, wo wir sie unterstützen können, die vielleicht auch abzulegen, indem wir kleine Schritte anbieten, um zum Beispiel einen Schweinebaum oder dergleichen zu schaffen? Dann, was leben wir auch vor, zum Beispiel im Umgang mit Fehlern? Das haben wir angesprochen. Und zum Schluss noch das Thema Selbstwirksamkeitserlebnisse, ne, wie wichtig die sind. Das heißt, all diese Dinge, die wir gerade genannt haben, die helfen dem Kind dabei, einen positiven Selbstwert zu entwickeln. Und mit einem positiven Selbstwertgefühl kann das Kind dann eben Selbstvertrauen entwickeln, also die Zuversicht, Herausforderungen des Lebens zu meistern, ja. So wird das Kind resilient, also widerstandsfähig, hat positive Erwartungen an sich und an das Leben und ja, erlebt dann eben Schwierigkeiten und Fehler und Misserfolge nicht unbedingt als Niederlagen, die es dann ja völlig aus der Bahn werfen, sondern eben eher als Herausforderungen, die es auch bewältigen und schaffen kann. Also in diesem Sinne, schau doch gern nochmal, wie du in deinem Kita-Alltag dazu beitragen kannst, Kindern ihrem Selbstwert zu stärken, was du mit deinem Verhalten den Kindern gegenüber tun kannst, was du mit deiner Sprache und auch eben mit den Erfahrungsräumen, die du den Kindern bietest, tun kannst, damit sie sich positiv erleben können. Wir haben noch ein paar Podcast-Folgen ja so ein bisschen gestreift. Einmal die zum Thema Resilienz, die werden wir dir auf jeden Fall verlinken. Julia, fällt dir noch ein, welche noch gut passen würde jetzt
Nee,
zum Thema?
also zumindest nicht von uns, aber ich würde trotzdem total gerne auf den Podcast von der Kati Weber hinweisen. Also wenn du dich so angesprochen gefühlt hast, als wir zum Thema gewaltfreie Kommunikation und als es um das Thema ohne Bewertung mit den Kindern in den Austausch zu gehen, in Verbindung zu gehen, falls sich das angesprochen hat, dann schau doch auch mal bei Kati Weber auf dem Podcast vorbei. Da findest du auch als Pädagogin, Pädagoge, also generell für Menschen, die mit Kindern zu tun haben, sei es als Eltern, als auch als Fachpersonal, auf jeden Fall ganz, ganz viele Anregungen, wie du mit den Kindern sprechen kannst. Und ich finde, das Buch können wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken.
Auf jeden Fall.
Von dem Jorge Bucay oder wie auch
Ja,
immer.
genau, Georges
Komm,
Bucay,
ich
ich weiß auch
erzähle
nicht,
dir
wie der
eine
ausgesprochen
Geschichte.
hat. Genau, ein ganz
Genau.
tolles Buch mit super vielen schönen kleinen Geschichten, die man immer so ganz schnell lesen kann. 4, 5 Seiten lang meistens höchstens. Das ist wirklich toll. Der ist selber, glaube ich, Psychotherapeut, wenn ich mich nicht
Ja,
irre.
ein Gestalttherapeut,
Genau,
genau.
Gestalttherapeut, genau.
Psychoanalytiker ist der, glaube ich, genau.
Genau, und das Buch ist auch so geschrieben wie ein Gespräch zwischen einem Therapeuten und einem erwachsenen Mann, und dem erzählt, der hat immer Geschichten, je nachdem, was der gerade so für ein Problem mitbringt. Wirklich sehr, sehr lesenswert. Und ich werde auf jeden Fall auch noch Bücher zum Thema Selbstwert und Resilienz verlinken, die ich vorhin auch kurz, auf die ich mich bezogen hatte. Die kommen auf jeden Fall auch noch in die Shownotes. Und genau, guck doch mal nach, ob da vielleicht das eine oder andere für dich noch interessant ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn diese Folge für dich hilfreich war und du vielleicht ein paar Denkanstöße mitgenommen hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Weiter darüber nachdenken.